Über Großschriftsteller wie Kafka, Proust, Musil, Canetti oder Thomas Mann ist viel gesagt und geschrieben worden. Was waren das für Menschen? Wie und warum wurden sie Schriftsteller? Es gibt viele Bücherregale gefüllt mit Biografien und Sekundärliteratur über die Literaten mit Weltruhm. Nun hat der Germanist, Schriftsteller und Literaturkritiker Michael Mahr ein vergleichsweise schmales Buch über die Allergrößten der Weltliteratur geschrieben. Leoparden im Tempel, so heißt das Buch. Es ist im Berenberg Verlag erschienen. Michael Mahr ist jetzt bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Was sind das nun für Texte über große Autoren, die Sie geschrieben haben? Sind das biografische Porträts oder Literaturanalysen oder Kritiken oder psychologische Deutungsversuche? Wie würden Sie Ihre Texte bezeichnen?
Es ist immer die Mischung aus biografischem Interesse, aber doch vorrangig geht es schon um die Literatur. Also ohne das Interesse für die Werke entstünde erst gar nicht das Interesse für die dahinterstehende Person. Aber das durchmischt sich dann und durchdringt sich, sodass man vielleicht von biografisch angehauchten Porträts sprechen könnte. Aber es ist auch nicht so, dass ich da einem Konzept folgen würde oder einem Programm. Das entwickelt sich dann jeweils aus dem Interesse, was das jeweilige Werk hergibt. Und wie gesagt, das lässt sich auch nicht vorhersagen.
Wie sind Sie denn auf diese Auswahl gekommen? Warum gerade diese 12 Meister der Weltliteratur und nicht etwa Tolstoi, Josef Roth oder andere?
Die Antwort ist ganz einfach. Wenn ich Tolstoi mehr gelesen hätte, als ich ihn tatsächlich gelesen habe, oder Josef Roth, wären die wahrscheinlich auch enthalten. Das heißt, auch da ist wieder ein kleines bisschen der Zufall im Spiel. Das sind einfach die Autoren, die ich in den letzten 20 Jahren sehr intensiv gelesen habe. Und dann sammelt sich das dann so zusammen und am Schluss gibt es dann so eine Reihe von Essays. Also das folgt keinem Masterplan, um es mal so zu sagen.
Nun sind Ihre Essays sehr knapp, knappe 12 Seiten oft nur. Wie haben Sie sich da beschränkt? Wie ist es Ihnen gelungen, da so einen Großmeister auf 12 Seiten zusammenzufassen?
Das war die Schwierigkeit und das war die Herausforderung und der Reiz. Es ist ja manchmal leichter, auf 20 Seiten irgendwas zusammenzufassen als auf 4 Seiten. Ich dachte auch wirklich an den Leser dabei und wollte ihn nicht strapazieren und auch nicht langweilen und habe mich deshalb bemüht, mich zu konzentrieren und auf das Wesentliche und auf das Farbige zu kommen.
In einer Besprechung Ihres Buches heißt es, Michael Mahr nimmt die Verbände ab und zeigt uns Blicke auf die Wunden der Schriftsteller. Was sind das für Wunden, für Krankenzimmer, in die Sie uns führen? Können Sie das an einem Beispiel vielleicht erläutern?
Naja, das klingt jetzt vielleicht so, als würde ich nun jedes Mal bei jedem Schriftsteller nach Wunden suchen oder so. Das ist nicht der Fall. Also es gibt auch Beispiele von Autoren, wo man hier gar nicht fündig wäre. Aber wenn Sie nun ein Beispiel dafür wollen, wäre es zum Beispiel Andersen, Hans Christian Andersen, der als so Märchenonkel gilt und jedes Kind kennt seine Märchen. Aber was nun eigentlich dahinter steckt, hinter der Geschichte der kleinen Seejungfrau, was dort kamoufliert wird, was sich da Hans Christian Andersen von der Seele eigentlich schreiben will und wie er das nun versteckt, in welche Motive er es verkleidet und umhüllt, das versuche ich nachzuweisen in diesem Essay. Und bei Thomas Mann gibt es dann zum Beispiel das Teufelsmotiv, was sehr beunruhigend durch sein Werk schwirrt und sich durchzieht, wo man sich auch fragt, was steckt denn da nun dahinter bei einem Mann, der immer von sich gesagt hat, seine Texte seien strikt autobiografisch und insofern erteilt einem auch die Lizenz, dann nachzuforschen, was da wohl dahinter steckt.
Was steckt hinter der Seejungfrau? Was steckt dahinter?
Hinter der Seejungfrau steckt in diesem Fall, dass Andersen sich zu Männern hingezogen fühlte und diese Neigung natürlich in seiner Zeit nicht ausleben konnte und dass er versucht hat, in dem Bild von dieser geschlechtslosen oder mit einem falschen Unterleib behafteten Seejungfrau, die sich in einen Prinzen verliebt und aber nie zu ihm ins Zelt darf und so weiter, versucht er dieses Elend, diese Einsamkeit auszudrücken und wahrscheinlich steckt in diesem Märchen, vibriert in diesem Märchen irgendwas so tief davon mit, dass es eben die Millionen der Leser erreicht, ohne dass die überhaupt wüssten, was da eigentlich symbolisiert wird oder chiffriert wird, kann man fast sagen in diesem Fall.
Die Schriftsteller, die Sie uns vorstellen, das sind alles, ja, man könnte sagen Mängelwesen, die haben alle Defizite, die laufen irgendeiner Sache hinterher. Glückliche Menschen sind das nicht. Glückliches Leben und Großschriftsteller, schließt sich das aus?
Theoretisch gesprochen nicht, empirisch gesprochen eher schon. Das heißt einfach, es ist durchaus vorstellbar, dass jemand aus der Fülle seiner Kraft dann viele Werke schafft und vielleicht gibt es Beispiele dafür, aber wie nun der Zufall will, ist mir noch keiner unter den Weg gelaufen, bei dem das zutreffen würde. Ich meine, alle Menschen sind Mängelwesen, das ist ja sogar eine Definition oder irgendwie defizitär, aber es ist wohl um diese Leiden der Schriftstellerei, was ja nicht nur Vergnügen ist, um das irgendwie auszugleichen oder um das wertvoll zu machen, muss wohl irgendwie eine Art von, ich weiß auch nicht, von Wunde oder von frühem Defekt oder sowas vorhanden sein. Es ist wie gesagt zumindest meistens der Fall, also es muss nicht so sein, aber es ist eben doch sehr oft so.
Hätten Sie eine Idee, warum das so sein muss oder warum das häufig oder meistens so ist?
Ja, das Schreiben scheint wohl ein Prozess zu sein, der auch therapeutische Funktionen hat. Das merkt man daran, dass sehr viele furchtbare Schriftsteller auch nun von ihren persönlichen Problemchen berichten, die nun sonst niemanden interessieren. Aber es trifft eben auch auf die wenigen wirklich großen Schriftsteller zu, denen es aber dann gelingt, ihre persönlichen, sagen wir meinetwegen Traumata oder Erfahrungen so zu transformieren, dass sie eben dann für die Weltöffentlichkeit auch eben interessant werden durch die Kunst.
Sie sprachen schon von Thomas Mann. Da finden Sie den Teufel als immer wieder auftauchendes Motiv. Sie halten es sogar für möglich, dass Thomas Mann den Teufel in Person getroffen hat. Wie kommen Sie darauf?
Na, das halte nicht ich für möglich oder beziehungsweise unabhängig davon, was ich persönlich für möglich halte, ist es Thomas Mann selbst, der das in Rom 1953 berichtet hat bei einem Gespräch mit Fabius von Gugel, einem Maler, der ihn besucht hat. Sagte Thomas Mann, dass sein Teufelserlebnis, was in den Dr. Faustus einfloss, aber auch schon in Buddenbrox, er hat damals in Palestrina, also als er heimkam im steinernen Saal, wo er dort lebte, einen Besucher vorgefunden und habe sofort gewusst, dass es der Teufel sei. Und das erzählt er eben so. Und es sei keine Halluzination gewesen, sondern es war eben wie ein reales, also wie eine Vision. Das wurde von der Forschung nicht so richtig ernst genommen und nicht so richtig wahrgenommen, aber er hat es eben dann im Alter so von sich berichtet. Und wir wissen nicht, was passiert ist, weil die frühen Tagebücher vernichtet sind, die hat er verbrannt. Aber das Teufelsmotiv zieht sich eben von da ab bis zum letzten Werk, manchmal offen, manchmal versteckt, durch, wie ein schwarzer Faden.
Und er hat auch ein gespaltenes Verhältnis zur Kirche gehabt. Nachher hat er sogar, also weiß Gott, er ist ja kein Katholik, aber er hat den Papst besucht und darauf gedrängt, dass er eine Audienz dort bekommt.
Das ist richtig. Er war natürlich durch und durch Protestant. Das Motiv der Gnade war sehr wichtig für ihn, vor allem im Alter, was natürlich auch mit dem Motiv der Schuld zusammenhängt. Ohne Schuld nicht das Bedürfnis nach Gnade. Und das war ihm dann doch sehr wichtig, dass ihn der Heilige Vater empfängt und dass er ihm den Ring küssen darf. Das ist also, diese Stelle ist nun aus den Tagebüchern überliefert. Das war für ihn ein sehr bewegender Moment. Möglicherweise auch, weil da in seiner Jugend in Rom oder in Italien irgendwas vorgefallen ist, was ihn dann eben nachhaltig beschäftigt hat und ihn dieses Schuldmotiv ihm dann auch noch persönlich eingeprägt, um nicht zu sagen eingebrannt hat.
Thomas Mann, berühmter Protestant. Sie stellen uns auch einen berühmten Katholiken vor. Das ist natürlich Chesterton, ja. Bekannt als der Schöpfer der Pater Braun-Romane. Zu Unrecht sind das seine bekanntesten Romane, nicht seine besten, weiß Gott nicht seine besten. Da denkt man immer an diesen dicken, quietschvergnügten Katholiken, wenn man Chesterton vor sich hat. Aber tief in seiner Seele war Chesterton gar nicht so munter.
Er war schon sehr munter, glaube ich. Aber ich meine, es ist ein sehr faszinierendes Phänomen, dieser Schriftsteller, der schon mit 60 Jahren starb, einfach an Überarbeitung und ein ungeheuer produktives Werk vorgelegt hat. 100 Bände, glaube ich, sind es. Und darunter sind viele unsterbliche Meisterwerke. Er war schon quietschlebendig, aber er hatte wohl in seiner Jugend auch eine große Krise, die ihn an den Rand des Selbstmords geführt hat und die ihn vor einen Graben geführt hat, über den ihn dann nur der Sprung in den Glauben gerettet hat. Also so könnte man es zumindest deuten. Er ist dann ja zum Katholizismus konvertiert, was in England natürlich eine große Ausnahme war und hatte auch natürlich viele Gegner. Aber er hat die schönste, wie ich finde, schönste Schrift zur Verteidigung des Glaubens vorgelegt, die zumindest mir bekannt ist, Orthodoxie, wo er also versucht zu erklären, wie er selbst schon als Kind die ganzen katholischen Dogmen gewissermaßen nur in seiner Märchenvorstellung schon innerlich als logisch empfand, um dann erst später als Erwachsener zu begreifen, dass es eben scheinbar zufällig genau übereinstimmt mit dem, was nun auch das Dogma sagt. Auf 20 Seiten gibt er eine ganz entzückende und sehr plastische und großartige Schilderung der Gründe, warum er selbst sich zu diesem Glauben dann bekannt hat.
Die Chesterton-Rhetorik ist ja eine ganz eigene Rhetorik, weil er immer alles auf den Kopf stellt. Sie schreiben ja in Ihrem Essay über Chesterton, für Chesterton haben Abgründe einen langen Bart. Das heißt, die Abgründe sind das Normale und das Normale ist im Grunde das Verrückte.
Ja, Chesterton hat diese Neigung zur Paradoxie. Also zum Beispiel ist ein typischer Chesterton-Satz, dass er sagt, Reisen verenge den Horizont. Und solche Sätze von ihm sind dann ein bisschen inflationär geworden, sodass es dann auch schon also Parodien gab auf ihn. Dann hat also Baerbohm hat dann versucht, ihn zu imitieren oder zu pastischieren und hat dann also einen großen Essay geschrieben über das Thema, warum Weihnachten ein Tag der Trauer sei. Also sowas wäre typisch Chesterton. Es ist ein kleines bisschen Marotte im Spiel, aber es ist andererseits die Denkfigur, die seine ganze Art der Erkenntnis auch gleichzeitig fundiert. Das ist eben dieses paradoxe Denken. Und ich meine, im katholischen Glauben ist ja so viel Paradoxes, dass es anders gar nicht zu fassen ist. Und insofern passt es genau zu ihm.
Chesterton, der muntere Zeitgenosse, da wünscht man sich immer, ihn mal kennengelernt zu haben. Bei anderen ist das anders. Hans-Christian Andersen oder auch Thomas Mann, das sind nicht sehr sympathische Menschen gewesen.
Ganz zu schweigen von Musil, ja.
Da sind es Menschen, die nicht nur unglücklich sind, sondern auch noch unsympathisch.
Das ist unterschiedlich, das ist in jedem Fall anders. Also ich meine, wer bei Virginia Woolf zu Gast war und danach im Tagebuch über sich lesen musste, wie furchtbar man war und wie langweilig, der hätte das auch nicht so nett gefunden wahrscheinlich. Wobei ich sie sehr liebe, die Virginia Woolf. Aber, und ja, Thomas Mann ist ein schwieriges Feld. Also Musil war wohl wirklich nicht furchtbar sympathisch, das glaube ich, kann man sagen. Und dass Canetti ein Monstrum war, ist nun auch bekannt, glaube ich, wobei es bestimmt furchtbar anregend war, mit ihm dann 3 Stunden lang zu reden.
Unter den 12 Schriftstellern taucht einer in Ihrem Buch auf, den vielen nicht so bekannt ist. Anthony Powell heißt der. Wer ist das und warum haben Sie den ausgewählt?
Anthony Powell ist vielleicht die große Ausnahme. Schön, dass Sie mich daran erinnern, wo man nicht davon sprechen kann, dass nun die Romankunst irgendein Defizit ausgleichen muss, sondern der hatte wirklich ein sehr langes und sehr erfülltes und allem Anschein nach auch sehr glückliches Leben und ist ein Autor, den ich über eine Empfehlung entdeckt habe vor 10 Jahren. Er ist in Deutschland nicht sehr bekannt, wobei ich gerade jetzt gehört habe, dass in Köln sich eine Anthony Powell Gesellschaft gegründet habe, was ich nur begrüße und ich hoffe, dass sie mich als Mitglied aufnehmen. Das ist ein ganz, also großartiger, ich würde sagen, Proust vergleichbarer Autor, der 12 Bände vorgelegt hat, die so im 2-3-Jahres-Rhythmus erschienen, in den 70er Jahren abgeschlossen wurden. Dance of the Music of Time ist der Übertitel. Das ist dann in Frühling, Sommer, Herbst und Winter untergliedert und umfasst eigentlich das ganze 20. Jahrhundert vom Ersten Weltkrieg bis in die frühen 70er Jahre mit einer Hauptfigur, die wie Marcel bei Proust uns so durch die Gesellschaftsschichten führt und mit einem Personal, was immer wiederkehrt und so weiter. Und das Lesevergnügen bei diesen 12 Bänden ist wirklich nur zu vergleichen mit Prousts Recherche, würde ich sagen.
Nun sagt man immer, wenn man Texte liest, nicht immer den Autor im Hinterkopf haben, sondern die Texte für sich zu sehen. Sollte man die Texte nicht auch viel stärker für sich zu sehen, als jetzt immer Thomas Mann und all das, was man von ihm weiß oder Hans-Christian Andersen, versperrt einem das nicht auch den Blick auf literarische Texte?
Es ist ja nicht so, dass man sich zuerst interessiert für den Autor. Also zum Beispiel über Anthony Powell weiß ich so gut wie nichts. Ich habe dann später mal Briefe von ihm gelesen und Essays und so weiter und habe dann festgestellt, ach, das ist ein ungemein kauziger, skurriler und ausgesprochen humorvoller und wohl ganz bestimmt sehr sympathischer Mann. Aber da waren natürlich nur die Texte da. Und wenn als Titel da gestanden wäre XXX und es wäre unbekannt, dann hätte mich das ganz genauso interessiert. Dann wären die Texte ganz genauso gut gewesen. Das gibt es ja auch. Es gibt ja auch antike Texte, wo man den Autor nicht kennt. Die gefallen einem dann oder sie gefallen einem nicht. Also es versperrt insofern nicht, glaube ich. Aber es ist nur ganz natürlich, dass wenn man sich dann mal sehr vertieft in ein Werk, dass man dann auch nach und nach dieses Interesse von dem Werk sich dann auch ausweitet und gewissermaßen überschwappt auf das biografische Interesse.
Wenn man das Buch Leoparden im Tempel liest, dann bekommt man auch wieder richtig Lust, die Autoren, die Texte der Autoren zu lesen, die dort besprochen werden in den Essays von Michael Mahr. Vielen Dank, Michael Mahr. Leoparden im Tempel, so heißt sein Buch, mit Texten über 12 Autoren der Weltliteratur. Das Buch hat 127 Seiten. Es ist sehr liebevoll gebunden, im Behrenberg Verlag Berlin erschienen und kostet 19 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.